Feministisches Info. Jeden Montag um 18 Uhr. Berichten wir aus feministischer und internationalistischer Perspektive. Schalt dein feministisches Radio Lora ein. Auf 97,5 MHz.
Feministisch. Hallo zusammen, es ist Montag, der 29.01. Ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz. Heute wieder von 6 bis 7 das queer-feministische Info. Ich bin Flo und heute mal alleine für euch im Studio. Schön, seid ihr alle am Zuhören. Dass ich heute alleine hier in der Sendung bin, war alles ein wenig spontan. Habt also vielleicht ein wenig Geduld mit mir heute. Ich freue mich aber dennoch sehr auf die Sendung. Und wir haben viel vor heute. Deshalb starte ich am besten mit einem kurzen Überblick zur heutigen Sendung. Wir starten mit einem Blick in die Vergangenheit. Vor 112 Jahren gab es nämlich den sogenannten Bread and Roses Streik in den USA. Ebenfalls heute vor 28 Jahren gab es eine direkte Aktion von vier Frauen gegen den Krieg in England. Mehr hört ihr dann gleich später. Nach dem Blick in die Vergangenheit gehen wir über zu der neuen Rubrik «Queer in die Woche starten», wo ich gerne einige queere und behinderte AktivistInnen vorstellen würde. Bei den Kurznachrichten blicken wir dann nach Kurdistan, Argentinien und zuletzt Luzern. Später blicken wir auf die Free Palestine-Kundgebung, die in Zürich am Samstag stattgefunden hat, und hören ein, zwei Reden davon und ich werde noch eine Rede aus der Demonstration Free Palestine in Bern vorlesen. Der Fokus dieser Woche ist dann auch noch das Thema IV in der Schweiz. Was ist die IV eigentlich und wie funktioniert sie? Und wir werden vielleicht einfach mal starten mit dem Thema, weil wir im Februar im Info den Fokus AV haben, weil ja im März in der Schweiz alle stimmberechtigten BürgerInnen über diese 13. AHV-Rente abstimmen können. Mehr dazu folgt dann im Februar. Und weil das Thema AHV halt auch mit dem Thema IV verknüpft ist, werden wir heute dann mit dem starten. Und abschließend gibt es dann wie immer die Agenda und dazwischen habe ich Musik für euch. Genau. So, dann starten wir doch gleich mal. Aber vorher vielleicht noch als Erinnerung, das Telefon ist an. Ihr könnt jederzeit gerne anrufen für Musikwünsche, einen Kommentar oder Input. Die Telefonnummer ist 044 567 2400. Ich wiederhole es noch einmal. 044 567 2400. So. Genau, also ihr könnt einfach anrufen, ich freue mich immer. So, jetzt starten wir mit dem Blick in die Geschichte. Wir befinden uns in der US-amerikanischen Stadt Lawrence. Im Januar 1912 traten dort tausende Textilarbeiterinnen in einen unbefristeten Streik, um gegen Lohnkürzungen und für ein besseres Leben zu kämpfen. Lawrence war eine kleine Stadt im Staate Massachusetts. Der Namensgeber der Stadt war ein reicher und einflussreicher Industriekapitalist und Kongressabgeordneter, der damals mit einigen anderen Kapitalistinnen eine Textilfabrik eröffnete. Es gab einen enormen Zustrom von Migrantinnen in die ganze USA. In Lawrence war der Anteil an Migrantinnen am höchsten. Sie kamen in die USA voller optimistischer Illusionen über ein besseres Leben, flüchteten vor Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Doch das Leben in Lawrence sah nicht besser aus. Die Arbeitsbedingungen und Löhne in den Textilfabriken ähnelten sklavischen Zuständen. Oftmals musste die gesamte Familie arbeiten, um die Mieten, die überteuerten, aber sehr schlechten Wohnungen überhaupt bezahlen zu können. Die Kinder tauschten bereits mit 13 oder 14 Jahren die Schulbank mit der Fabriksbank. Frauen machten in den Textilfabriken über die Hälfte der Arbeiterinnen aus. Schwangere arbeiteten teilweise bis zur letzten Stunde vor der Entbindung, in den Fabriken. Oftmals wurden Kinder in der Fabrikhalle geboren. Die niedrigen Löhne, durchschnittlich 12 bis 15 Cent die Stunde, zwangen die ArbeiterInnen, 56 Stunden in der Woche zu arbeiten. Das Elend in der Fabrik spitzte sich mit einer neuen Gesetzgebung zu, als zum 1. Januar 1912 die Wochenarbeitszahl auf 54 Stunden begrenzt wurde, allerdings ohne Lohnausgleich. Das war eine heuchlerische Reaktion des Kongresses auf das Elend der ArbeiterInnen. Das Gesetz keinen Lohnausgleich vorschrieb, konnten die Fabrikbesitzer die Löhne entsprechend senken. Eine Lohnkürzung, die für viele ArbeiterInnenfamilien sofortige Obdachlosigkeit bedeutete. Am 11. Januar wurden die ersten Wochenlöhne nach der neuen Gesetzgebung ausgezahlt. Verzweifelte ArbeiterInnen riefen ihren Kollegen zum Streik auf und am ersten Tag schlossen sich 2000 ArbeiterInnen zum Streik zusammen. Innerhalb der nächsten drei Tage schlossen sich weitere 20.000 ArbeiterInnen dem Streik an und kämpften und bestreikten 12 Fabriken 9 Wochen lang für bessere Arbeitsbedingungen und Lohnerhöhung. Der Streik wurde von Frauen angeführt und ist heute unter dem Namen Bread and Roses bekannt. Bread and Roses wurde zum Hauptslogan des Streiks und drückte die Gewichtung und Bedeutung der Frauen, die am Streik beteiligt waren, aus. Erstmal wurde diese Forderung nach Brot und Rosen am 8. März 1908 in New York gerufen, als 15.000 Frauen für ökonomische Sicherheit, das Brot und ein besseres Leben, die Rosen, demonstrierten. Dass dieser Streik von genau den ArbeiterInnen geführt wurde, ist sehr wichtig. Es zeigt nicht nur, wie das kapitalistisch-patriarchale System Frauen systematisch unterdrückte, es zeigt nämlich auch auf, wie in den Gewerkschaften sexistische Verhältnisse herrschten. Frauen waren nämlich zu dieser Zeit oftmals von den Gewerkschaften in den USA ausgeschlossen oder durften sich nur sehr gering beteiligen. Zum Beispiel war das so in der bekanntesten und größten Gewerkschaft, der American Federation of Labor. Dort waren die TextilarbeiterInnen aus über 25 Nationalitäten für die Gewerkschaft unmöglich zu organisieren. Sie konzentrierten sich ausschließlich auf weiße, männliche und gelehrte Arbeiter und verpassten damit die Möglichkeit, in dem bedeutenden Streik eine Rolle zu spielen, beziehungsweise Millionen ungelehrter MigrantInnen einen bedeutenden Teil der amerikanischen ArbeiterInnenklasse zu vertreten. Die Ausgangslage des Streiks sah also so aus. Eine Menge von ungelehrten ArbeiterInnen aus über 25 verschiedenen Nationalitäten, völlig unerfahren in Arbeiterkämpfen und noch nicht einmal gewerkschaftlich organisiert, traten im Januar 1912 in einen unbefristeten Streik. Gerade einmal 1000 Streikende gehörten der IWW an, Industrial Workers of the World, das war auch eine Gewerkschaft. Und trotzdem bestimmten sie den Verlauf des Streikes und konnten die streikenden ArbeiterInnen bis zur Lohnerhöhung führen. Ihre Selbstorganisierung führte zum Erfolg. Solidarität und Selbstorganisation ist eine der mächtigsten Waffen. Der neunwöchige Streik konnte nur so lange dauern, weil sich die Streikenden selbst organisierten. Und für Solidarität in ihrem Städtchen und national kämpften und diesen schließlich auch erhalten. Das war jetzt ein kleiner Einblick in die selbstorganisierte Arbeiterinnenbewegung in den USA im Jahr 1912. Das ist auf jeden Fall mega spannend. Man kann auch noch viel mehr dazu lesen. Der Streik war ja auch ziemlich lange. Es gab auch einige Komplikationen, beziehungsweise gab es natürlich auch viel Repression, wie auch Polizeigewalt an den einzelnen Demonstrationen. Dazu könnt ihr euch ja noch weiter einlesen. Jetzt blicken wir aber noch kurz nach England. Es gab nämlich eben am 29. Januar so eine direkte Aktion von Frauen gegen den Krieg. Sie zerstörten ein britisches Armeeflugzeug mit einem Hammer. Am 29. Januar 1996 gingen vier Frauen direkt gegen den Krieg vor. Zu den Mitgliedern der pazifistischen Gruppe gehörten Andrea Needham, Johanna Wilson, Lotta Kornlid und Angie Zeltner. Als sie den Militäranhangar in Lancashire betrachteten, beschädigten sie mit einem Hammer ein Militärflugzeug der britischen Armee. Danach riefen sie die Polizei und warteten dort. Genau, das war auch vor 28 Jahren ist das passiert. So, das waren die ersten kurzen Einblicke in die Geschichte zum heutigen Tag. Ich würde vorschlagen, wir hören gleich mal unser erstes Lied. Das Lied heißt Arfa von Mariem Hassan. Ja, viel Spaß.
يا ميمونة يا سالكة عرفة عرفة يا مباركة يا ميمونة يا سالكة
So, das war Alpha von Mariam Hassan. Du hörst das queerfeministische Info am Montag auf Radio Alora 97,5 MHz. Wir gehen weiter mit der neuen Rubrik Queer in die Woche. Leider haben wir noch keinen Jingle für diese Rubrik, aber der folgt sicherlich bald. Das Thema des heutigen Queer in die Woche ist Queer und Behindert, passend auch zum Fokusthema. Wenn Leute behinderte Menschen überhaupt mitdenken, denken sie oftmals höchstens daran, Räume für RollstuhlfahrerInnen zugänglich zu machen. Deswegen sind die meisten Orte weder barrierefrei noch barrierearm. Die queere Szene ist da leider bisher keine Ausnahme. Das sagt Ash, eine Transperson, die mit einer neuroimmunologischen Erkrankung lebt. Behinderungen und Menschen, die behindert sind, werden oft unsichtbar gemacht, ihre Grundbedürfnisse ignoriert und sie werden vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. So ist es oft auch, wenn es um ihre Queerness geht. Menschen mit Behinderungen wird oft ihre Sexualität abgesprochen und ihre Bedürfnisse nach Intimität und Liebe, was zu einer weiteren Dehumanisierung von Menschen mit Behinderung führt. Behinderte Menschen sind auch queer, und zwar wie? Es ist mega, mega wichtig, diese Sichtbarkeit zu stärken und immer wieder auf das Thema aufmerksam zu machen. Und deshalb möchte ich jetzt gerne ein paar queere und behinderte AktivistInnen nennen, denen man sehr gerne folgen kann. Sie haben zum Teil auch Bücher geschrieben, ich werde es nachher noch sagen, oder haben auch Webseiten. Einige sind aus der Schweiz oder auch aus Zürich und andere auch nicht, also international. Genau, also wir fangen dann an mit Luisa Ludas und sie hat auch ein Buch geschrieben, das man zum Beispiel in unserer Buchhandlung des Vertrauens Paranoia City holen kann. Das Buch heißt «Behindert und stolz». Genau, und sie ist eine Aktivistin für queere und Behindertenrechte. Dann haben wir noch Nina Neon und Edwin Arsenio Ramirez. Das sind auch zwei queere und behinderte Aktivistinnen aus Zürich. Ja, vielleicht folgt ihr ihnen bereits auf Instagram, wenn nicht, tut das. Mega wichtige Arbeit, die sie dort machen. Dann haben wir noch Alice Wong. Sie heißt auf Instagram Disability-Visibility. Und sie hat das Buch Year of the Tiger geschrieben. Ja, und es gibt natürlich noch viel, viele mehr. Zum Beispiel Chellaman auf Instagram ist auch sehr nice Person, um zu folgen. Ist eine Transperson mit einer Hörbehinderung. Dann gibt es noch Lila Creativista oder Chris Hare. Genau. Das sind einfach einige Empfehlungen. Falls ihr auch weitere Empfehlungen habt, ja, könnt ihr die gerne mit uns teilen. Ja, wir müssen aktiv gegen diese Unsichtbarmachung und den Forderungen von Menschen mit Behinderungen vorgehen. Das Thema wird leider immer noch viel zu oft ignoriert und das hat natürlich System. Deshalb wollen wir uns im Fokus der heutigen Sendung auch nochmals mit diesem Thema befassen und natürlich auch immer wieder in Zukunft. Und wir haben das ja auch schon. Ihr könnt zum Beispiel auch zu dem Thema die Interviews mit Avanti, das ist ein Netzwerk für Flinters mit Behinderungen, hören oder folgt ihnen auch auf Instagram. Sie haben auch eine Webseite. Auch nice zu dem Thema ist die Webseite von Agile. Dort findet ihr auch sehr viele Dinge zu dem Thema Behinderung und Rechte mit Behinderung, aber zum Beispiel auch zum Thema Ableismus. Es gibt auch Pro Infirmis, dort gibt es eine recht ausführliche Seite oder mehrere Seiten zu der rechtlichen Lage oder auch es gibt auch dort einen Rechtsratgeber, den ich sehr empfehlen kann. Und falls du jetzt am Zuhören bist und selbst mit der IFA zu tun hast oder je Menschen kennst, der mit der IFA zu tun hat und du oder diese Person vielleicht von Erfahrungen teilen möchtet, dann könnt ihr natürlich immer in der Sendung anrufen oder auf Instagram @radiolora 97,5 Mega, nein, nicht ohne Megahertz, Entschuldigung, eine Nachricht schreiben oder auch eine E-Mail an frauen@lora.ch. Ja, wir würden uns sehr freuen. Genau, es ist natürlich auch möglich, für ein Interview ins Studio zu kommen. Oder wir kommen auch wohin, denn leider ist das Lora selbst auch nicht barrierefrei. Das ist wichtig zu sagen. Ja, es hat Treppen und es ist nicht ganz rollstuhlzugängig. Aber wir sind auch mobil unterwegs und wir können das Interview auch woanders machen. Genau. So, das war jetzt der ganz, ganz kurze Einblick in Queer in die Woche. Aber das Thema ist ja so groß, wir werden sich nicht zum letzten Mal darüber sprechen. Ja, jetzt starten wir mit den Kurznews, würde ich sagen.
Radio Nachrichten. International, intersektional auf dem LoRa-Kanal. Bleibe wöchentlich informiert.
Wir blicken nach Kurdistan. Seit Wochen bombardiert die Türkei wieder einmal die selbstverwalteten Gebiete in Nord- und Ostsyrien, die auch unter dem Namen Rojava bekannt sind. Im Fokus der Angriffe steht aktuell die zivile Infrastruktur der Region. Auf ein Dorf im Kanton Efrin ist am Samstagabend ein Drohnenangriff verübt worden. Ziel des der türkischen Armee zugeschriebenen Angriffs war die Ortschaft Semuka, auch Samoka genannt, die etwa 20 Autominuten östlich von Tel Rifat liegt. Angaben zu Schäden oder Verletzten gab es zunächst nicht. Ein ANHA-Reporter berichtete, dass nach der Bombardierung auch angriffsfähige Aufklärungsdrohnen über dem Dorf flogen und das Gebiet bedrohten. Wenige Stunden vor dem Luftschlag soll im Umland von Semuka, das sich in unmittelbarer Nähe von Seba-Stausees befindet, eine Drohne der türkischen dschihadistischen Besatzungstruppe abgeschossen worden sein. Offenbar handelt es sich bei dem Angriff um eine Gegenreaktion der Besatzer. Das Aktivistennetz Rojava Network meldet, die Maschine sei von den Befreiungskräften Efrins vom Himmel geholt worden. Die kurdische Widerstandsgruppe, die seit 2018 in der Region aktiv ist und regelmäßig Angriffe auf die türkische Besatzungsmacht und ihre Söldnertruppen in Nordsyrien durchführt, äußert sich bisher nicht zu dem Vorfall. Der türkische Drohnenterror in Zahlen. Die Türkei greift seit Jahren Nord- und Ostsyrien mit Drohnen an. Laut Recherchen des Rojava Information Centers, kurz RIC, hat das von Erdogan geführte Land während der Luftangriffswelle vom 12. bis 15. Januar 54 Orte in der Autonomieregion mit Killermaschinen attackiert. Darüber hinaus erfolgten seit Jahresbeginn 10 weitere Drohnenangriffe. Das ist der Stand des 24. Januar 2024. Der letzte tödliche Luftschlag erfolgte am Mittwoch in der Nähe von Qamilso. Bei dem Opfer handelt es sich um ein Mitglied der inneren Sicherheitskräfte. 3 weitere Angehörige der Behörden wurden verletzt. 198 Drohnenangriffe in 2023. In der RIC-Bilanz für das vergangene Jahr sind 198 Drohnenangriffe aufgeführt. Bei diesen Angriffen wurden 105 Menschen getötet und 123 verletzt. Darunter 31 bzw. 63 Zivilpersonen. In letzter Zeit richtet sich der türkische Drohnenterror auch immer häufiger gegen Regimetruppen, die Posten in der Autonomieregion, aber auch in der türkischen Besatzungszone betreiben. Die Regierung in Damaskus äußert sich in der Regel nicht zu diesen Angriffen. Während diesen täglich neuen Angriffen auf die zivile Infrastruktur in Nordostsyrien finden aber auch immer wieder international Proteste statt. Zum Beispiel in Bern versammelt sich Aktivistinnen der kurdischen Jugendbewegung und von Young Struggle, um gegen die Angriffe auf Rojava zu protestieren. In einem Redebeitrag heißt es: Wir werden unseren Kampf ohne Pause fortsetzen, bis Reber Apur frei ist und Europa sich nicht mehr taub und stumm stellt. Unsere Stimme hört und sich gegen die Angriffe auf Rojava stellt. Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf. Es lebe der kurdische Widerstand. Mehr zum kurdischen Befreiungskampf könnt ihr auch in den anderen Infos nachhören oder folgen auch noch.
Feministisch.
Argentinien. Nach Generalstreik, Milei streicht Reformen. In Argentinien hat ein Generalstreik Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Als Protest gegen die neoliberalen Reformpläne der Regierung legten laut Gewerkschaften mehr als 1 Million Menschen ihre Arbeit nieder. Hunderttausende Menschen haben am Mittwoch in ganz Argentinien gegen die Politik der ultrarechten Regierung des Präsidenten Javier Milei protestiert. Gleichzeitig galt ein bis Mitternacht andauernder 12-stündiger Generalstreik im ganzen Land. Der Generalstreik und die Massendemonstrationen stellen nach nur 45 Tagen Amtszeit der Regierung einen Rekord in der politischen Geschichte Argentiniens dar. Bislang galt für neu antretende Regierung zumindest eine stillschweigende Schonfrist von 100 Tagen. Grund für dieses frühes Aufkochen der sozialen Massenproteste ist die Geschwindigkeit, mit der die Regierung versucht, den Umbau des Staates voranzutreiben. Ein Ende Dezember verkündetes Notstanddekret sowie ein im parlamentarischen Verhandlungsprozess befindendes Megagesetz besteht aus über 600 Einzelartikeln unterschiedlichster Politikbereiche, deren Ziele unter anderem die Ausweitung der Machtbefugnis der Regierung, die Liberalisierung der Wirtschaftsamt, die Aushöhlung des Staates, die Privatisierung von Staatsunternehmen und die Kürzung von Pensionen und Sozialleistungen sind. Im Freitag-Info könnt ihr beispielsweise auch noch eine Nachricht aus Argentinien hören. Und vielleicht folgt auch noch in den folgenden Tagen weitere Nachricht. Auf jeden Fall werden wir euch auch hier up to date halten. Aber ich habe auch noch ein Update und das kommt aber vom Info-Telegram-Kanal Jugendinfo. Und es steht, nach dem historischen Generalstreik in Argentinien am Mittwoch zeigt dieser erste Erfolge. An diesem hatten nach Gewerkschaftsangaben 1,5 Millionen Menschen teilgenommen. Diese würden etwa 10% aller Beschäftigten entsprechen. Der rechte Präsident, der erst im Dezember sein Amt angetreten hat, erklärte zentrale Punkte seiner selbst erklärten Schocktherapie für Erste aufs Eis zu legen. Er hatte geplant, mit einem riesigen Maßnahmenpaket seine Reformen auf einen Schlag durchzuboxen. Allerdings fehlt ihm dafür auch der Rückhalt im Parlament. Zu den nun erstmal gestrichenen Plänen zählen die Privatisierung des staatlichen Erdölkonzernes sowie die Reformierung von Renten- und Steuerreform. Die Rücknahme ist allerdings vermutlich taktischer Natur, damit das Paket an sich beschlossen wird. Es ist zu erwarten, dass Milei sie in Zukunft weiter versuchen wird umzusetzen. Ja, wir halten euch weiter auf dem Laufenden.
Feministisch. Feministisch. Feministisch.
Jetzt blicken wir in den letzten Kurznews nach Luzern. Luzern führt ein Meldetool ein, bei dem anonym queerfeindliche und sexistische Übergriffe gemeldet werden können. Die Idee dahinter ist, die Dunkelziffer der real passierenden Übergriffe auszuleuchten. Es basiert auf dem geliehenen System, welches es bereits in Bern und Zürich gibt. Die Daten werden ausgewertet und alle 3 Monate in einem Kurzbericht festgehalten, heißt es. Aus diesen Auswertungen sollen schließlich Maßnahmen in den Bereichen Prävention und Intervention abgeleitet werden. In Zürich und Bern zeigt das Tool, dass Übergriffe im öffentlichen Raum besonders häufig seien. Das Tool schlägt zwar Anlaufstellen vor und kann rechtlich ein wenig Auskunft geben, es schließt leider aber trotzdem immer noch Leute aus. Denn man muss ja erstmal überhaupt wissen, dass es das Tool gibt und dann auch Zugriff darauf